Bayern 2 Kulturjournal.
Bayern 2 wechselt am 2. April sein Programmschema. Auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, werden sich dann an neue Angebote gewöhnen müssen. Wir haben uns in Arbeitsgruppen bemüht, möglichst viel von den bisherigen Qualitäten unserer Sendungen zu bewahren. Der Sendungstitel Kulturjournal fällt dann allerdings weg, auch der Termin am frühen Sonntagabend. Aber ähnliche Inhalte werden Sie zum Beispiel am Dienstagnachmittag nach 14 Uhr in Reflexion und Reportage hören können. Wie auch immer, diese Übergangsphase lässt uns grundsätzlich werden. Wir reiben uns an dem falschen Verhalten vieler Menschen, obwohl sie es längst besser wissen müssten. Thema Klimakrise und Ferienplanung am Beispiel Südtirols. Und wir stellen uns mutig der Hate Speech der Gegenwart entgegen. Wir verlangen mehr Mut zur Zuversicht.
Das Kulturjournal auf Bayern 2. Heute mit Stefan Mekiska.
Marla Hansen ist Bratschistin, Geigerin und Singer-Songwriterin. Die New Yorkerin ist nach 2000 auch dem Zug so vieler Kreativer gefolgt, nach Berlin zu ziehen. Deshalb ist ihr zweiter Longplayer Salt am Freitag beim deutschen Label Karaoke Kalk erschienen. Deshalb hat sie mit Andy Haberl, dem Schlagzeuger von The No Twist aus Weilheim, im Studio gearbeitet. Deswegen singt sie jetzt über Dresden.
See you standing tall and proud. You want to know if this is everything you'll get to have, to hold. Take my hand and come around. I know you need it less and less, but it's the thing we have. If we could keep it all for us, we know we would be happy there. But in the end, it's all the same. It's all we've got, it's everything. They didn't stick around, and all we saw was something new and old and in between.
Marla Hansens Debütalbum Dust ist 2020 erschienen. Dann kam Corona und nach 3 Jahren Pause jetzt Salt. Kleine und große Fluchten aus einer von vielen als düster empfundenen Gegenwart, darauf kommt es immer mehr Mitmenschen an. Gerade zu Ostern wird es wieder bei vielen den Rückzug in ein betontes Privatleben inmitten einer individuellen Einrichtungsdekoblase geben. Und erst recht im Urlaub. Mit großer Entdeckerfreude streben laut Umfragen 60% der Deutschen dieses Jahr zu Orten, an denen sie noch nie waren. Es heißt, der große Trend zeige nach Asien. Trotzdem seien weiterhin Spanien und Italien bei den Reisezielen vorn. Deutsche planen 2024 70 Millionen Urlaubsreisen von mehr als 5 Tagen Dauer. Dieser Wert liegt wieder auf dem Niveau der Zeit vor Corona. Im Trend liege wegen der Entdeckerfreude auch wieder die Flugreise, die stärker als Zug, Auto oder Schiff gefragt sei. Soweit das Neueste von der Internationalen Tourismusbörse in Berlin. Aber wo bleibt da der Kampf gegen die Klimakrise? Entscheiden wir uns, wenn wir die Wahl haben zwischen persönlicher Bequemlichkeit und der Rettung der Welt, immer noch für die Bequemlichkeit? Friederike Haupt, die selbst im Touristen-Hotspot Südtirol lebt, hat sich darüber Gedanken gemacht.
Die allerletzte Skisaison der Menschheit beschreibt eine neue Oper aus Tirol. Lorit, eine Endzeitoper von Marius Binder und Robert Prosser. Neues Musiktheater, gesehen habe ich sie in Trient. Die Kultur gibt hier wenigstens Antworten, statt Schnee. Ich will mit gutem Gewissen urlauben, denn ich sorge mich. Während die Opposition in Deutschland den Klimaplanern von der Regierung ein 60 Milliarden Bein stellte, versenkten in der Realität des letzten Sommers Waldbrände ganze Landstriche, Flutwellen überschwemmten Regionen in noch nie dagewesenem Ausmaß. Anderswo sorgte wochenlange Trockenheit für Ernteausfälle, Stürme knickten ganze Wälder um und Regenfälle machten Campingplätze zu Schlammwüsten. Die letzte Generation fuhr mit ihren fehlgeleiteten Aktionen gegen die Wand und die guten Bürger machten wieder was? Ferien. Solange es noch geht. Auch wenn im viel zu warmen Mittelmeer die Fische schon gekocht werden und es winters außer mit Schneekanonen oft gar keinen echten Schnee mehr gibt. Es wird so viel geflogen, gefahren, getuckert, geschippert wie noch nie. Die Tourismusbranche meldet, die Zahlen von vor Corona seien schon wieder erreicht und würden bald übertroffen. Das gilt für Flugbuchungen genauso wie für die Auslastung von Feriengebieten. Das Ski- und Wandergebiet Meran 2000 etwa. Nur nervöser seien die Touristen geworden, ungeduldiger verrät dort oben auf der Terrasse, im Seilbahnrestaurant ein vielbeschäftigter Kellner. Wie die Lemminge versuchen Touristen eben das Beste schnell noch rauszuholen, bevor die Klimakrise voll zuschlägt. Dabei tut sie das schon längst und sorgt dazu auch noch für Torschlusspanik auf dem Reisemarkt statt für Verzicht. Verzicht? Brauchen wir den? Ich will immer noch Skifahren, möglichst ökologisch, aber die Tendenz ist nun mal super Luxus. Es gibt Neuschneepisten mit Champion-Coaches, Yoga im Schnee, Berghütten mit Helikopteranflug und mit Schneerauben geht's abends zum Champagner ins Spa. Nicht schlecht. Echter Schnee treibt die Preise und den Aufwand eben in die Höhe, von St. Moritz bis in die Dolomiten. Exklusiv für die wenigen Schönen und Reichen Skifahren, Geschwindigkeitsrausch, Ausstattungsrausch, Fast Food für die Seele. Und wer das Besondere will, den personalisieren Travel Designer jetzt den Winterurlaub. Aber schon die Kosten für den einfachen Skipass sind exklusiv, vom Öko-Standpunkt her mal ganz zu schweigen. Soll ich trotz Klimanotstand jetzt etwas buchen, was fürs Klima nicht gesund ist? Also Skifahren ist out. Und damit wäre das Klimagewissen jetzt an diesem Punkt schon mal beruhigt. Außerdem setzt man ja fast überall inzwischen Schneekanonen ein, oder? Paul Jakomet, Sie sind Direktor von Meran 2000. Haben Sie ein schlechtes Gewissen?
Eigentlich nicht. Weil wir sind ja öffentlich beteiligt und unsere Aufgabe ist es, das Skigebiet für das Burggrafenamt zu sein. Nicht nur, aber auch. Also im Grund sehe ich es so, dass die großen CO2-Treiber in einem Skigebiet sind zum einen die Anfahrt der Gäste, die man sicherlich verbessern kann und muss. Und der zweite große Punkt ist sicherlich die Energie. Also es ist so, um ein Skigebiet zu betreiben auf der Südseite der Alpen, muss man bereits seit 30 Jahren eigentlich schneetechnisch produzieren. Das heißt, im Grund funktioniert es so auch, von der Erzeugung mal des technischen Schnees, wir versuchen die Kältefenster, die wir im Grund jedes Jahr haben, effizient zu nutzen. Das heißt, Tendenziell produzieren wir einfach, wenn es richtig kalt ist, produzieren wir mehr mit dem gleichen Wasser, mehr Schnee, wie wenn es wärmer ist.
Und dann produzieren Sie einfach schon mal ordentlich vor?
Wenn man natürlich neue Pisten anlegt, dann geschieht das mit sehr großen Umwelteingriffen. Das heißt, die Planierung einer Piste, wenn während der Bagger ein Loch aufreißt sozusagen, dann schockt einen das. Mich als Geschäftsführer übrigens auch. Und gerade mehr als 2000, also wir sind ja im Grunde ein Wandergebiet, auch im Winter. Also wir sind im Grunde ein atypisches Skigebiet, weil wir bis vor kurzem hatten wir denselben Umsatz im Winter wie im Sommer.
Ist das nicht ein bisschen schizoid gespalten, was wir tun? Was müssten wir tun, damit unsere Kinder und Kindeskinder es auch noch so gut haben wie wir? Autofreier Urlaub. Ein Ticket ins Urlaubsglück jenseits vom Mainstream. Das verspricht Alpine Pearls, ein Zusammenschluss ökofreundlicher Escapes im Internetportal. Meran 2000 ist noch nicht dabei. In Südtirol ist überhaupt niemand dabei, um für sanfte Mobilität zu sorgen. Erleben statt konsumieren, das wäre schon mal ein Motto. Und im Sommer? Der Urlaubsnarzissmus der Besserverdiener scheint ja durch nichts aufzuhalten zu sein. Dabei lässt sich besonders im Sommer der Klimanotstand auch bei bester Urlaubslaune nicht mehr verbergen. Große Veranstalter gehen bankrott, so zuletzt die niederländische Firma Vacansoleil, die europaweit ihre Gäste auf Campingplätzen in Familienzelten in jeder Preisklasse versorgte. Hagelkörner in Fußballgröße zerstörten viele Zelte am Gardasee. Autos und Camper gingen zu Bruch, Urlauber mussten evakuiert werden. Der Schaden ging in die Zigtausende. Andernorts verloren ganze Regionen ihre Hotelgäste. Und nochmal am Gardasee. Im Januar dann brachen plötzlich 30 Tonnen Felsen eben mal mitten auf die Straße. Klimabedingt. Wegen zu viel Regen. Wie also soll es weitergehen mit der Freizeitkultur? Kann man überhaupt noch planen? Konzertveranstalter wissen das schon lange. Das Wetter hat sich geändert. Mancherorts steht man vor dem Aus. In der weltbekannten Arena di Verona zum Beispiel spielt die Oper nur noch in der Hälfte der Zeit. Und auch dann wetterbedingt manchmal nicht. Die Risiken steigen. Nicht nur die Kultur nimmt Schaden. In Griechenland wütete im vergangenen September das Sturmtief Daniel und zerstörte mehrere Touristenhochburgen in nahezu biblischem Ausmaß. Darunter war die Halbinsel Pilios bei Volos. Autos schwammen einfach im Meer davon. Aber Volos war sowieso wochenlang nicht mehr zu erreichen über die Autobahnen, die ebenfalls durch die Sturmflut zerstört wurden, wie Augenzeugen berichteten. Viele Getreidefelder standen unter Wasser. Landesweit waren über 72.000 Hektar überschwemmt. In Spanien wüteten dagegen Feuersbrünste. Fast 1000 Menschen mussten evakuiert werden. Und auch auf der Insel Rhodos ist nach den Feuersbrünsten nichts mehr, wie es vorher war. Im Jahr zuvor schwemmte das Mittelmeer abertausende toter Fische in Israel an. Das Wasser war einfach zu heiß. Die Wassertemperatur stieg im Mittelmeer um fast 2 Grad an. Das ist mehr als Abenteuerurlaub. Das ist eine Notlage. Und dennoch scheint das Credo des Mittelklasse-Touristen, Augen zu und durch, uns wird es schon nicht treffen. Eben mal mit dem SUV in die Alpen gefahren, nach Griechenland zum Tanzurlaub geflogen oder gleich in den Fernurlaub. Man wird sich doch wohl noch was gönnen dürfen. Dabei zerstört der Tourismus schon lange das, was er scheinbar so arglos konsumiert, wie wir sehen. Und wohin, bitte, soll ich jetzt buchen? Ein Blick in die heiß begehrte Urlaubsregion Südtirol. Massentourismus leider auch hier. Man schiebt sich durch die historischen Innenstädte mit mediterranem Flair. Die Gondeln sind bis zum Brechen gefüllt mit Menschen in Funktionskleidung und mit Gehstöcken. Anders traut man sich zum Schaulaufen ja gar nicht mehr auf den Berg. Nur einige wenige gehen wirklich zu Fuß. Mit leeren Augen konsumieren viele nur die Berge, die Hütten, die Sehenswürdigkeiten, Städtchen und Dörfer werden mit gierigen Blicken ausgesaugt von Menschen auf der Flucht vor sich selbst, vor der Angst, vor dem Stress und der eigenen Langeweile. Tirol ohne Piefkes, das ist eine neue Initiative im Jahr 2024. Den Menschen, die hier leben, reicht es. Verschmutzte Wälder, verschandelte Berghütten, volle Straßen. Eigentlich versucht man hier schon lange, ein eigenständiges Leben zu bewahren. Andererseits, Urlaub ist eben auch ein verbrieftes Recht. Und er ist die Triebfeder in vielen Familien, den alltäglichen Großstadtwahnsinn immer wieder durchzuhalten. Außerdem, Tourismus tut etwas für volle Kassen, für Toleranz, Frieden und Völkerverständigung. So sieht man es zumindest im Touriseum in Meran, einem Tourismusmuseum, das die positiven Seiten zeigt. Die Frage ist nur, wie? In Südtirol setzt man dem Augenschein nach auch auf Ökologie. Man hofft, dass sich die besser Verdienenden auch besser benehmen. Urlaub soll Quality Time sein mit Partnern und Familie. Wem wäre das nicht zu gönnen? Aber genau hier, am sensibelsten Punkt, am Ziel unserer Träume, ist der große Change am sichtbarsten. Kaum Schnee mehr auf den Bergen, kein Eis mehr vor Grönland und trotzdem fahren wir überall hin. Im sicheren Wissen, auch damit wieder zur Klimakrise beizutragen. Kognitive Dissonanz nennt man das. Etwas wissen und genau das Gegenteil des Vernünftigen tun. Aber was wäre denn jetzt vernünftig? Sich stattdessen auf den heißen Asphalt legen, bis die Bundesregierung zum Klimaschutz endlich Tempo 100 auf Autobahnen einführt? Oder wenigstens Tempo 120? Statt dem Südtiroler Schinken, der oft sowieso woanders herkommt, nur noch Kräuter kauen? Oder mit dem Segelschiff in die Dominikanische Republik schippern, statt eben mal in den Flieger zu steigen? Wer hätte schon die Zeit dazu? Oder doch lieber am heimischen Baggersee kampieren und in den Tourismusmeilen grundsätzlich verzichten auf die vielen bunten Sommerkleidchen aus Viskose, deren Herstellung Umwelt und Menschen so sehr schädigt? Die Viskoseherstellung enthält Giftstoffe, die in Indien ganze Regionen schädigt und kleine Kinder dort zu Krüppeln macht. Also, auf Viskosekleidchen am Strand verzichten? Macht das die Welt besser? Ja. Und wo bleibt denn das Wirtschaftswachstum? Was wird aus dem Welthandel, wenn wir Frauen wirklich im Sommer keine neuen Kleider mehr wollen? Die meisten Sommerhüte und Strandkleider werden übrigens in China und ja, in Nordkorea hergestellt. Für uns, in PRK, People's Republic of Korea. Wollten wir etwa damit dem Weltfrieden dienen oder wussten wir gar nicht, wo der neue Sommerhut hergestellt wurde? Was tun? Traurig auf dem Sofa liegen bleiben und heimische Kartoffelchips essen? Zynisch werden oder lieber doch schizoid gespalten? Die kognitive Dissonanz übergehen, einfach nicht wahrhaben wollen, was wir bewirken und wieder Kleidchen kaufen? Und den nächsten Flug buchen? Und wieso eigentlich sollten ausgerechnet wir verzichten auf Autofahrten, Flüge, Fernreisen, solange die vielen Milliarden in die Rüstungsindustrie gesteckt werden? Wer zahlt eigentlich den CO2-Ausgleich für die ganzen Kriege? Die Rüstungsindustrie etwa? Und wir kleinen Leute sollen auf unser bisschen Urlaub verzichten? Aber andererseits, tonnenweise wird Essen in den meisten Tourismushochburgen weggeschmissen, das wissen wir ja. Und Millionen von Mitbringseln verseuchen anschließend mit Plastikpartikeln unsere Meere. Und wehe, wenn die nicht blau und sauber sind, wenn wir gerade anreisen. Den Dreck sollen andere wegräumen, denkt sich der zahlungsfreudige, konsumierende Tourist. Feudale Strukturen sind das, was wir da haben, sonst nichts. Und solange wir alle mitmachen, ist die allerletzte Skisaison der Menschheit in nächste Nähe gerückt. Katastrophale 3 Grad Erderwärmung stehen uns direkt bevor, sagt die Wissenschaft. 2 Grad haben wir bereits im Mittelmeer. Quasi unvermeidbar sind Katastrophen für ganz viele Menschen. Weil wir uns nicht ändern können und gerade noch mal mitnehmen, was geht. Der Autor Robert Prosser ist selbst Tiroler. Er schrieb fürs Theater diese Öko-Oper Lorit. Worum geht es?
Wir sind in einer nicht allzu fernen Zukunft. Der Schnee bleibt aus und die Gondel fährt zum letzten Mal hoch. Und es wollen nicht alle in der Gondel wollen das wahrhaben. Durch den Ausverkauf, der stattfindet, durch die Umweltzerstörung, also all diese Problematiken, denen wir uns hier in dieser Region stellen müssen.
Change. Nicht das Problem sein, sondern ein Teil der Lösung. Aus der schönen Landschaft Tirol wird in der Oper Lorit. Sie verkehrt sich ins Gegenteil. In der Kultur und ausgerechnet in Südtirol finde ich also erste schüchterne Antworten auf diesen schreckenerregenden Status quo des Klimanotstandes. Wobei diese Oper Lorit gibt sich gar nicht so schüchtern. Sie reißt Fragen auf und lässt uns dann damit allein. Gut so.
Klimakrise und Ferienplanung. Ein Beitrag im Kulturjournal auf Bayern 2 von Friederike Haupt. Jetzt trifft sich Marla Hansen, die New Yorkerin in Berlin, mit ihrem Kollegen D.M. Stith zu einem Duett, The One Time.
It's all been said, it's all been done.
It's not like you're the only one.
I don't know why I left it out.
You just can't seem to change it now.
Die Lage ist sehr viel besser als die Stimmung. Das galt in den letzten Wochen für den FC Bayern. Auch der deutschen Politik schlägt aus den meisten Medien und vor allem aus Social Media wütende Ablehnung entgegen. Ein Chor der Empörung, den man so haltlos und bedrohlich noch niemals zuvor gehört hat. Währenddessen klettert die Bundesrepublik wieder auf Platz 3 der weltweiten Exportnationen nach China und den USA. Zugegeben, da ist die aktuelle Schwäche der japanischen Wirtschaft eben noch größer als die der deutschen. Deutschland hat aber insgesamt die Herausforderungen durch den Ukraine-Krieg und die damit verbundene Energiekrise verhältnismäßig gut überstanden. Der Schock aufgrund der Weltlage hat dazu geführt, dass die Bundeswehr wieder über mehr Mittel verfügt. Deutschland gewinnt damit auch international wieder an Eigenständigkeit. Auch beim Umweltschutz versucht die BRD, zu den weltweit führenden Nationen zu gehören. Wenn Berufsgruppen wie die Bauern für ihre Interessen demonstrieren, ist das vollkommen in Ordnung. Aber daraus eine allgemeine Untergangsstimmung generieren? Flora Rönneberg plädiert im Kulturjournal für mehr Mut zur Zuversicht.
Bleiben Sie zuversichtlich.
Mit diesem Satz kämpfte sich die Zuversicht mit der Stimme Ingo Zamperonis aus den Tagesthemen zurück in unsere Wohnzimmer. Doch was steckt hinter der Zuversicht? Oder ist es nur eine Redensart, eine oberflächliche Aufmunterung, ein geistiger Klaps auf die Schulter?
Man braucht auch dann auch vielleicht etwas Hilfe von außen, Zuspruch oder etwas. Und das ist ein bisschen das, was ich mit diesem Spruch als Zuspruch vielleicht vermitteln möchte. Und wenn es auch nur einen erreicht, dem das dann abends vielleicht leichter fällt einzuschlafen oder so ein bisschen durch ein tiefes Tal zu gehen, dann freue ich mich, dass ich da so einen kleinen Beitrag leisten kann.
Die Zuversicht. Ein Wort, das aus dem Althochdeutschen zur Vorsicht kommt, was so viel bedeutet wie das Voraussehen auf die Zukunft. Die Zuversicht, ein Lichtblick und ein Schutzschild, ein beinahe vergessener Begriff, der uns in Zeiten der Ungewissheit, der Zukunftsangst, der Kriege, der KI und des gesellschaftlichen Wandels wie ein Strohhalm gereicht wird. Der Journalist Ulrich Schnabel hat ein ganzes Buch zu diesem Thema geschrieben.
Wir leben in einer wirklich herausfordernden Zeit und damit gut umzugehen, das ist wirklich eine große Aufgabe, die auch nicht mit einem Mal zu bewältigen ist. Wir leben in einer großen Übergangszeit mit allen möglichen Krisen auf allen möglichen Ebenen, Klima, politisch und so weiter. Und es war mir klar, dass es da eine andere Haltung braucht als der übliche Optimismus, der so sagt, ja, das wird schon, kriegen wir schon hin. Ich glaube, der hilft uns momentan nicht weiter.
Die Zukunftsforscherin Florence Gaub ist davon überzeugt, dass der Blick in die Zukunft uns mehr abverlangt, als wir gemeinhin annehmen. In ihrem Buch »Die Zukunft – Eine Bedienungsanleitung« schildert sie, warum der Mensch die Fähigkeit zum Zukunftsdenken hat, wie er sie nutzen kann und wofür sie gerade in Zeiten extremer Unsicherheit gut ist.
Zuversicht in Zeiten der Krise heißt erstens die Fähigkeit, über das Jetzt hinausschauen zu können. Das ist an sich schon mal eine Fähigkeit, weil die Krise natürlich die Funktion hat, einen sehr in der Gegenwart verhaftet zu lassen. Und das Zweite ist dann, über der Krise hinaus den Möglichkeitsraum zu sehen, der dahinter steht und natürlich im Idealfall da was Positives auch zu sehen. Also was könnte aus dieser Situation erwachsen, was noch positiv ist? Ich würde sagen, beides erfordert sowohl menschliche als auch kognitive Fähigkeiten. Also das Gehirn und das Herz müssen beide reif genug sein dafür. Es kommt nicht einfach so.
Auch die Psychologin Gabriele Oettingen forscht zum Thema Zuversicht und befasste sich damit schon vor vielen Jahren gemeinsam mit Martin Seligmann, der als Pionier und Wegbereiter des positiven Denkens gilt. Es irritierte sie jedoch, dass für Seligmann Hoffnung, Optimismus und Zuversicht ein und dasselbe waren. Oettingen war überzeugt, dass es doch einen großen Unterschied geben müsse, ob man einfach optimistisch von einer schönen Zukunft träumt oder ob man trotz widriger Aussichten die Hoffnung nicht verliert. Daraufhin entschloss sie sich, den Einfluss von Wunschträumen und positiven Fantasien empirisch zu untersuchen und fand heraus, dass wer den Erfolg im Geiste schon vorweggenommen hat, das Gefühl entwickelt, dass er sich nicht mehr zu bemühen braucht. Die Psychologin sieht die Zuversicht wie ein Fenster, das dem Erreichen des Erwünschten einen Rahmen gibt.
Zuversicht ist wichtig, um überhaupt in die Zukunft gehen zu können, um zu erspüren, was wir denn wirklich wollen, um unsere Bedürfnisse zu befriedigen, um unsere Wünsche zu identifizieren, um überhaupt in die Zukunft zu blicken.
Schon Hannah Arendt widmete ihre Gedanken dem Blick in die Zukunft und gab zu bedenken, Unsicherheit teilt uns mit, dass unsere Zukunft offen ist. Die Schweizer Psychoanalytikerin Verena Kast hat sich intensiv mit den Themen Krise, Angst und Zuversicht befasst. Für sie ist die Zuversicht das Gegenmittel zur Resignation und Angst. Sie hält uns lebendig, macht kreativ und lässt uns neue Wege entdecken.
Wenn wir Krisen haben, können wir entweder von der Angst bestimmt sein und dann haben wir Gefühle des Bedrohtseins. Oder aber wir können das Gefühl haben, wir sind zuversichtlich, wir sind von Hoffnung geprägt, von Vertrauen. Und diese beiden Gefühle, die wechseln miteinander ab. Also von daher, es ist natürlich so, dass im Moment überall Weltuntergangsfantasien sind. Also man wird viel, viel eher von Vorstellungen der Bedrohung, des Untergangs angesteckt, als von Situationen der Zuversicht. Und ich finde, Imaginationen der Zuversicht sind jetzt eigentlich sehr wichtig, weil im Grunde genommen, ob man Pessimist ist oder Optimist, keiner hat mehr Recht als der andere oder die andere. Die Welt kann in einen furchtbaren Zustand kommen, es können aber auch ganz unverhoffte neue Situationen auftreten. Und ich persönlich bin immer eher auf der Seite der Zuversicht.
Bereits die Kinder aus Bullaby fragten sich, Wer hat eigentlich gesagt, dass es schrecklich ist, wenn es staubt und dass wir es schön finden müssen, wenn die Sonne scheint? Und sie beschlossen, in Zukunft alles schön zu finden, was sie wollten. Astrid Lindgren zeigt damit, dass alles eine Frage der Perspektive ist und dass man selbst Staub herrlich finden kann. Natürlich haben nicht erst die Kinder aus Bullaby die Relativität unserer Wahrnehmung entdeckt. Schon vor über 2000 Jahren machte sich der Philosoph Epiktet ganz ähnliche Gedanken und konstatierte, es sind nicht die Dinge selbst, die uns beunruhigen, sondern die Vorstellungen und Meinungen von den Dingen. Heute sieht der Philosoph Ben Rathgeber in der Zuversicht den konstruktiven Weitblick.
Indem wir permanent nur über die Krise reden und das schlecht alles machen, was da uns möglicherweise bevorsteht, reproduzieren wir genau dieses und verschärfen damit letztendlich die Krise. Und der Gedanke der Zuversicht könnte genau derjenige sein, der uns hilft zu sagen, ja klar, es ist nicht alles leicht und wir haben es mit großen Problemen zu tun. Es geht nicht darum, das irgendwie wegzuwischen oder da naiv drüber hinwegzuschauen. Es geht darum, damit konstruktiv umzugehen. Und die Zuversicht wäre genau diejenige Form, die uns hilft, das besser zu begreifen.
Aber wenn doch alles nur so einfach wäre. Die Zukunftsforscherin Florence Gaub erklärt, warum wir uns gerade in der Krise oft selbst im Wege stehen.
Wenn eine Krise eintritt oder ein Unfall oder irgendwas, was auf jeden Fall unsere gesamte Aufmerksamkeit in der Gegenwart erfordert, dann schrumpft die Zeit quasi auf was ganz Kleines zusammen und ist nur vor uns in diesem kleinen Ball, sage ich jetzt mal, wenn man sich das so vorstellen kann. Und man kann dann quasi auch gar nicht an alles andere denken. Das ist auch wirklich auf Gehirnscans kann man das sehen, dass wenn der Mensch in der Krise ist, dann schaltet ein Bereich des Gehirns, die Amygdala, schaltet Zugänge zu bestimmten Bereichen des Gehirns ab, die eigentlich aber ganz nützlich wären, um ein Problem zu lösen, nämlich zum Beispiel die Vorstellungskraft. Das heißt, natürlich kann man dann quasi automatisch neurologisch nicht kreativ und langfristig denken, wenn man gerade dabei ist, irgendwie ein Feuer zu löschen. Das ist jetzt nützlich, historisch gesehen, ist aber in der heutigen Zeit manchmal blöd. Weil wenn man nur von Krise zu Krise hüpft, dann vergisst man ja quasi die langfristige Zukunft. Ich rede jetzt mal von Geopolitik. Ja? Wenn man dann nur eine Krise nach der anderen managt, was passiert denn dann mit der ganz großen Zukunft? Das heißt, eigentlich braucht man ein System, um sich regelmäßig aus dieser Kurzfristigkeit herauszuholen, um die Amygdala davon abzuhalten, weiterhin das Gehirn in Schach zu halten, um mal langfristig über die Problemlösung nachzudenken. Da gibt es mehrere Fragen, die man beantworten muss, nämlich in welche Richtungen könnte diese Krise gehen, welche davon wollen wir am wenigsten, welche wollen wir am meisten, wie kommen wir dahin, was sind die Ressourcen, was brauchen wir, was müssen wir tun, sich ganz konkrete Fragen stellen.
Für Florence Gaub ist der Mensch das Wesen, das die Fähigkeit hat, sich die Zukunft detailliert vorzustellen, sodass er sie erschaffen kann. Dies sei gerade in Krisenzeiten ein Zeichen der Hoffnung und zeige, dass wir unser zukünftiges Leben selbst gestalten können. Ein Hindernis dabei ist jedoch stets das Negativ-Bias. Es besteht darin, dass unser Gehirn automatisch stärker auf Bedrohliches und Gefährliches reagiert als auf Erfreuliches. Der Schwall negativer Nachrichten, Bilder und wachsender Krisenherde verdunkelt dabei unseren Blick in die Zukunft.
Ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, dass man im 21. Jahrhundert lernt, seinen Geist richtig zu managen. Ja? Also zu verstehen, wann ist es zu viel für mich? Wann kann ich das nicht mehr aushalten, wenn so viele negative Informationen auf mich runterprasseln? Und ich weiß, es gibt das Argument, der Bürger einer Demokratie muss informiert sein. Stimmt. Aber muss der Bürger der Demokratie die Videos sehen, wo Hamas israelische Dörfer überfällt? Ich glaube nicht. Also der Durchschnittsbürger heute nimmt mehr neue Informationen auf an einem Tag als ein mittelalterlicher Bauer im ganzen Leben. Das ist eine Informationsflut und man muss nicht alles davon wissen. Ich glaube, wir müssen viel selektiver sein, gerade wenn es alles schlecht läuft. Die Frage stellen, wem hilft das, dass ich das jetzt weiß?
Der Strudel der schlechten Nachrichten verzerrt unsere Wahrnehmung und befeuert Ärger und Wut. So manches mag uns dabei oft wie Herr Turtur, der Scheinriese aus Michael Endes Buch Jim Knopf, erscheinen, möglicherweise oft größer und gefährlicher, als es in Wirklichkeit ist. Dies kann zu Ohnmacht und Angst führen. Und das sind wiederum Hindernisse der Zuversicht, wie die Psychoanalytikerin Verena Kast erklärt.
Naja, die Angst spielt eine ganz große Rolle. Es ist ja grundsätzlich so, dass wir das Leben ja nicht vorhersehen können. Also wir wissen, wir denken zwar, wir haben Prognosen und so weiter, aber eigentlich wissen wir nicht, was geschieht. Und das löst bei uns Menschen Angst aus. Also ich empfehle, dass man zum einen die Angst ernst nimmt, miteinander auch wirklich über die Ängste spricht, und zwar über die Ängste, die man hat, nicht über die, die man haben sollte. Und dass man dann aber sehr klar sagt, und was haben wir? Wo habe ich Freude? Wo fühle ich mich genährt? Wie kann ich anderen Menschen beistehen? Und zwar nicht, wir können nicht die Welt retten. Das ist absurd, sondern es geht darum, da, wo ich etwas verändern kann, da muss ich es, da möchte ich es verändern. Da möchte ich auch engagiert sein.
Der Autor Ulrich Schnabel sieht die Zuversicht als einzigen Weg aus der Krise und erklärt dies anhand einer einfachen Analogie.
Also die Geschichte geht so, 3 Frösche fallen in einen Topf mit Sahne und der erste Frosch ist pessimistisch und sagt, oh je, meine, der Rand ist viel zu hoch, wir kommen hier nicht raus, ach, da können wir gar nichts tun, und er ertrinkt leider sang- und klanglos. Und der zweite Frosch ist der optimistische Frosch und der sagt, hey, nichts ist verloren, keine Bange, also irgendjemand wird uns schon hier rausholen, wir müssen nur hoffen und warten und beten, und er hofft und wartet und betet und nichts passiert und er ertrinkt genauso. Und der dritte Frosch ist der zuversichtliche Frosch, der sagt sich, oh, schwierige Lage, ich komme hier nicht raus, was kann ich tun? Na, ich kann eine Sache tun, ich kann strampeln und meinen Kopf über der Sahneoberfläche halten, dass ich nicht ertrinke. Und er strampelt und strampelt. Und dann wird irgendwann durch das Strampeln die Sahne zu Butter und er hat dann eine feste, sozusagen eine feste Oberfläche und kann darüber aus dem Topf springen. Und diese Geschichte zeigt so ein paar Dinge eigentlich sehr schön. Und zwar zeigt sie einerseits, manchmal heißt Zuversicht nur strampeln, ohne zu wissen, was passiert. Das zweite zeigt, Zuversicht beginnt erstmal mit einer ganz nüchternen Bestandsaufnahme. Wie ist die Lage? Ja, also keine rosa-rote Brille, sondern okay, schwierig hier. Und trotzdem aber den Ausweg zu sehen, der sich auftut, also das zu sehen, was trotzdem möglich ist, ja, eben sich nicht gefangen zu lassen von dem Problem. Und das dritte ist, dass manchmal Dinge passieren, mit denen wir nicht rechnen, die wir sozusagen nicht aus unserer Erfahrung ableiten können. Die Zukunft ist ja prinzipiell offen, es passieren immer wieder völlig unerwartete Dinge und manchmal eben auch positive Dinge. Und dafür offen zu sein, das ist die Hoffnung.
Der Philosoph Giovanni Maio spricht in seinem Buch Die Kunst des Hoffens von einem Umdenken vom Diktat des Machbaren zu einer Ethik der Besonnenheit. Denn ohne Hoffnung kann man nicht handeln. Dabei ist nicht von einem naiven Wunschdenken die Rede, von einem TikTok-Trend wie dem Lucky Girl Syndrome, das auf die Kraft des positiven Denkens setzt, oder einer Influencer-Haltung der Bestellung ans Universum und der vielfach beschworenen Kraft des Manifestierens von Wünschen. Denn wie auch die Psychologin Gabriele Oetting in ihrer Forschung zeigen konnte, ist jenes träumerische Idealisieren der Zukunft zum Scheitern verurteilt, solange wir uns nicht der Hindernisse bewusst werden. Die Psychoanalytikerin Verena Kast sieht die Hoffnung dabei als tragende Kraft der Zuversicht.
Also ich glaube, die Zuversicht hängt wirklich mit der Hoffnung und dem Vertrauen zusammen. Also Zuversicht ist ja eine Haltung der Zukunft gegenüber. Und eine Haltung der Zukunft gegenüber kann eben von der Angst geprägt sein und dann sind wir nicht zuversichtlich. Und sie kann von diesem Vertrauen und von dieser Hoffnung geprägt sein und dann haben wir das Gefühl, es könnte gut werden. Es heißt nicht, es kann gut werden. Zuversicht heißt nicht, dass ich einfach denke, es wird alles gut. Zuversicht ist nicht einfach ein naiver Optimismus, sondern Zuversicht heißt, ich hoffe eigentlich, dass es eine gute Lösung ist. Es gibt Situationen, wo ich etwas verändern kann und das werde ich auch tun.
Es geht bei der Hoffnung laut Kast um die Kraft der Erneuerung. Darum, dass der Jetzt-Zustand nicht automatisch alle Macht über die Zukunft hat. Es geht um die Vorstellung, es könnte alles auch anders und auch besser werden. Der Ursprung der Veränderung liegt dabei in der Vorstellungskraft. Denn Hoffnung erlaubt uns, das Unmögliche zu denken und einen besseren Zustand fantasieren zu können. Ein Beispiel für jene Kraft der Vorstellung sind die KZ-Häftlinge in Theresienstadt, die sich ihre Lieblingsrezepte ausmalten, von Schokoladenkuchen, Makronen, Grießknödeln bis Kartoffelsalat. Und so, trotz unvorstellbarem Leid und Hunger, von einem Leben nach dem Lager träumten. Gabriele Oettingen erklärt, wie wichtig gerade in ausweglosen Situationen die Fantasie ist, um die Zuversicht nicht zu verlieren.
Wenn wir in einer ausweglosen Situation sind, dann, so finden wir, ist es sicherlich eine gute Idee, die Zuversicht nicht zu verlieren, sondern positiv zu fantasieren, dass es letztlich irgendwann mal ein Ende gibt. Und in der DDR, wer hätte gedacht, dass die Mauer fällt? Positiv fantasieren darüber hält mir den Rahmen fest, sodass ich letztlich dann in meiner kleinen Welt die Dinge anpacken kann, die ich auch wirklich anpacken kann. Und das ist ähnlich wie bei der Pandemie. Und da die Zuversicht zu behalten, das ist natürlich dann auch die Kraft der Fantasie und die Kraft der Hoffnung.
Entweder man sucht nach Auswegen und wird kreativ, oder man weiß sich nicht zu wehren und resigniert, weiß Psychoanalytikerin Verena Kast. Sie plädiert für die Macht der Vorstellungskraft als Grundstein der Zuversicht.
Ja, sie spielt eben nicht nur für die Zuversicht eine wichtige Rolle, sondern auch für die Angst. Also die Vorstellungskraft, die gehört zu uns Menschen. Stellen Sie sich doch mal vor, wenn wir keine Vorstellungskraft hätten, dann hätten wir keine Musik, wir hätten keine Kunst, wir könnten aber auch nicht reden miteinander. Ich könnte mir nicht vorstellen, was in Ihrem Kopf vorgeht. Also wir könnten uns schon gar nicht vorstellen, wie es ist, ohne Vorstellungskraft zu sein. Also Vorstellungskraft ist wirklich eine Grundlage. So funktionieren wir psychisch. Also das ist in der Neurowissenschaft die selbstgenerierten Gedanken. Oder eben der C.G. Jung, der sagt, Vorstellungskraft, das ist das einzige seelische Urphänomen, das wir haben.
Schon Thomas Morus stellte sich im 16. Jahrhundert in seinem Buch Utopia eine paradiesische Zukunft vor. Eine Insel ohne Herrscher, mit idealer Lebensordnung, die Frieden und Glück für alle Mitglieder der Gemeinschaft versprach. Von ihm haben wir das Wort Utopie geerbt. Nach der Veröffentlichung wurde der Autor direkt geköpft, was alles über seine Zeit sagt. Aber auch darüber, welche Rolle Fantasie in Zeiten der Krise spielt, wie die Zukunftsforscherin Florence Gaub weiß.
Die Utopie sagt uns, wo wir hinwollen, nicht wo wir jetzt sind. Und die Utopien, die besten Utopien, kommen immer aus dem Leid. Also die größten Ideen der Menschheitsgeschichte sind eben genau dann entstanden, wenn es wirklich schlecht lief.
In Krisenzeiten zeigt sich nicht nur die Kraft der Fantasie, sondern vor allem auch immer wieder die große Bedeutung des gesellschaftlichen Zusammenhalts und des Miteinanders. Ulrich Schnabel zeigt dies an der Gestalt von Bilbo aus dem Roman Der kleine Hobbit. Gemeinsam schaffen es der Hobbit, die Zwerge und der Zauberer mit viel Mut und Zuversicht, auch Schwierigkeiten zu meistern, die für jeden Einzelnen von ihnen unüberwindbar gewesen wären.
Ich glaube, die Bedeutung der Gemeinschaft, die kann man gar nicht überschätzen. Das ist ein unheimlich starker Faktor und das ist etwas, was dadurch auch ein ganz starker Zuversichtsgeber ist. Das ist ja immer wieder so der Punkt, nicht in der Ohnmacht stecken zu bleiben, sondern einen Weg zu finden, da rauszukommen. Und da braucht man manchmal auch ungewöhnliche Wege und da kann der Humor helfen.
Schon der Dichter Joachim Ringelnatz betonte, Humor sei der Knopf, der verhindert, dass uns der Kragen platzt. Hier erscheint das HB-Männchen vor unserem inneren Auge. Und auch Karl Valentin wusste, dass jedes Ding drei Seiten hat. Eine positive, eine negative und eine komische. Für den Autor Ulrich Schnabel spielt der Humor als innere Haltung eine entscheidende Rolle für unsere Zuversicht. In diesem Zusammenhang nennt er den kürzlich verstorbenen Kreml-Kritiker Alexei Nawalny.
Ich finde, der hat uns die Zuversicht auf eine ganz beeindruckende Weise vorgelebt. Und was an Nawalny so beeindruckend war, war unter anderem sein Humor. Also er war ja nun wirklich in keiner leichten Situation. Er sah sich auch extremem Druck gegenüber und trotzdem hat er es immer wieder geschafft, Dinge auch mit Humor zu betrachten. Auch über Putin hat er sich oft lustig gemacht. Und ich glaube, das war für Putin schlimmer als jede Angst. Ja, also wenn man es schafft, sich über so jemand lustig zu machen, dann nimmt man ihm schon einen großen Teil des Schreckens. Und der Humor ist natürlich auch so eine Art des inneren Perspektivwechsels. Man ist nicht mehr gefangen von den Umständen wie das Kaninchen vor der Schlange, sondern man schafft es plötzlich, auch in einer schwierigen Situation, da vielleicht einen Witz zu machen und das von einer anderen Seite zu betrachten.
Ein Meister darin war Charlie Chaplin, der uns dies eindrücklich mitten im Zweiten Weltkrieg mit seinem Film »Der große Diktator« vor Augen führte. Gerade unter schwierigen äußeren Umständen kommt es auf die innere Haltung an. Das wusste nicht nur der alte Grieche Epiktet, sondern auch der tschechische Dramatiker Václav Havel. Er fand, dass es weniger darauf ankomme, ob es gut ausgehe, als vielmehr die Gewissheit, dass etwas Sinn habe, egal wie es ausgehe. Dies erfordert jedoch Resilienz. Ein Bild für jene innere Widerstandskraft zeichnet die Psychoanalytikerin Verena Kast.
Also ich habe da immer ein Bild von einer Tante, die wunderbaren Apfelkuchen gebacken hat. Und wenn als Kind, wenn irgendwas Blödes passiert ist, hat sie gesagt, ach, ich backe einen Apfelkuchen. Und das ist für mich so der Inbegriff, ihr Herd, ihr Raum, wo sie Apfelkuchen gebacken hat. Ich glaube, sie hat es dann auch genossen, das Kind so um sich herum zu haben. Und das ist für mich so ein guter Ort. Resilienz heißt auch zu wissen, was tue ich, wenn es mir schlecht geht. Wo kann ich Dinge ganz gut wegstecken und auch wieder zur Lebensfreude finden?
In der griechischen Philosophie wird jenes sinnhafte Handeln im Einklang mit den eigenen Werten als Eudaimonie bezeichnet, die uns hilft, Krisen, Leid und Schmerz zu verarbeiten. Diese sei jedoch, laut Kast, nicht ohne Selbstfürsorge und Resilienz möglich. Ulrich Schnabel betont, dass man immer die Wahl hat, welche Haltung man einnimmt, und dass darin die innere Freiheit besteht. Damit sei ein weiterer Grundstein für die Zuversicht gelegt.
Also die innere Freiheit fängt damit an, dass man sich ihrer erstmal bewusst wird. Das heißt, ich habe, egal was im Äußeren passiert, ich habe immer die innere Freiheit zu entscheiden, wie ich mich dazu stelle. Natürlich freut sich niemand über Krisen oder Kriege, aber ob ich angesichts einer Krise, ob ich verzweifle oder ob ich sage, ja, das ist eine Krise, aber was für Möglichkeiten habe ich denn? Welche möglichen Auswege gibt es? Das ist eine Frage der inneren Haltung dazu. Und da habe ich eine gewisse Wahlfreiheit. Ich bin nicht dazu verdammt, in Verzweiflung zu versinken.
Im Hinblick auf die Zuversicht sei es dabei entscheidend, nicht in die Nostalgie oder wie Kast es nennt, Retro-Nostalgie, von wegen früher war alles besser zu verfallen, welche die Vergangenheit verherrlicht. Auch die Zukunftsforscherin Florence Gaub warnt davor, gemütlich in der Vergangenheit zu verharren, statt den Blick in die ungewisse Zukunft zu wagen. Denn es gilt, die Vorstellungskraft zu nutzen, unseren Geist zu schärfen und einen inneren Sinn für sich zu finden. Der Begriff Sinn kommt nicht von ungefähr, von dem altdeutschen Wort Sinnen, was so viel bedeutet wie Reisen, Streben, Trachten.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist das, was ich innerer Perspektivwechsel nenne, und das ist vielleicht sogar fast der wichtigste Punkt. Der beginnt nämlich dann, wenn ich nicht mehr nur auf das Problem fixiere, sondern anfange, über mögliche Lösungen nachzudenken. Es gibt diesen schönen Satz von dem chinesischen Philosophen Konfuzius, der sagte, besser als die Dunkelheit zu verfluchen, ist es, ein kleines Licht anzuzünden. Und da steckt sehr viel Wahrheit drin. Also die Dunkelheit verfluchen, das können wir meistens alle sehr gut, also uns über die ganzen Unzulänglichkeiten der Welt zu beschweren. Aber die Kurve zu bekommen und zu sagen, okay, welches kleine Licht könnte ich jetzt anzünden? Das ist dann häufig so der erste Schritt hin zu einer zuversichtlichen Haltung, weil da passieren zwei Dinge. Das eine ist, dass man die Welt auch für andere ein bisschen erhellt. Ja, also man zündet das Licht ja nicht nur für sich an, sondern auch für andere. Also andere haben auch was davon. Und es verändert die eigene innere Dynamik, weil man plötzlich sich in der Rolle desjenigen erlebt, der etwas Positives tut.
In seinem Buch »Die Überwindung der Gleichgültigkeit« plädiert der Psychologe Alexander Batthyány dafür, die kleinen Sinnmöglichkeiten des Alltags nicht zu übersehen, die für die Zuversicht so entscheidend sind. Ganz im Sinne des Spruchs: Verändere das, was du verändern kannst, und akzeptiere das, was nicht zu ändern ist. Die Psychoanalytikerin Verena Kast ist davon überzeugt, dass jeder bei sich selbst beginnen muss, um Veränderung zu bewirken, gerade in dunklen Zeiten.
Dieses Fokussieren auf das Negative, ich finde auch das gar nicht so schlimm. Ich finde es viel schlimmer, dass wir das Positive ausblenden. Ich finde, das Leben ist ja bedrohlich. Und wir werden am Schluss sterben. Das ist, glaube ich, die einzige Gewissheit, die wir haben. Aber das Leben hat doch sehr viele positive Aspekte. Und für mich ist Lebenskunst, dass man beides nebeneinander halten kann. Oder dass man auch sagt, ja, die Welt ist im Moment bedrohlich, aber was ist in meinem Leben gut? Wie gehe ich mit anderen Menschen um? Wo ist Freude? Wo können wir miteinander etwas gestalten? Und dann wären eben die beiden Aspekte beieinander. Und das, finde ich eigentlich, müssen wir sehr viel mehr propagieren.
Der jüdische Psychiater Viktor Frankl verstand es wie kaum ein anderer, trotz seiner Vergangenheit als KZ-Häftling stets einen Sinn im Leben zu sehen. Er glaubte daran, dass der Mensch die Fähigkeit besitzt, unter allen Bedingungen Sinn und Hoffnung zu bewahren. Wer ein Warum zum Leben hat, verträgt fast jedes Wie. Für Frankl bleibt dem Menschen auch mitten im Leiden und Sterben immer die innere Freiheit. Denn es geht stets darum, wie wir die Dinge betrachten und wie wir uns zu ihnen stellen. Noch heute bewundern wir die erstaunlichen Zeugnisse des Gemeinschaftssinns und der Zuversicht früherer Generationen, wie sie etwa in eindrücklichen Bauwerken zum Ausdruck kommen. Ein Beispiel dafür ist der Kölner Dom, der ganze 632 Jahre Bauzeit erforderte, was weit über das Leben und Streben des Einzelnen hinausging. Ein aus Stein erbautes Bild der Zuversicht, wenn man so will. Denn die Zukunft bleibt immer offen. Wie wir sie gestalten, liegt bei uns. Dafür offen zu bleiben, ist die Kraft der Zuversicht.
Bleiben Sie zuversichtlich. Ein mit viel wissenschaftlicher Expertise unterfüttertes Plädoyer von Flora Rönneberg. Das war das vorletzte Kulturjournal auf Bayern 2. Stefan Mikiska bedankt sich auch im Namen des Teams fürs Zuhören. Noch einmal Marla Hansen von ihrem neuen Album Salt.
Just shake your chains and say it's all.